Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch,
aber schon noch praktisch. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Was beeinflusst unsere Wahrnehmung der Welt? Und was bedeutet das im Zeitalter von alternativen Fakten? In dieser Folge besprechen wir große Fragen. Oder ist das auch schon eine Interpretation meinerseits? Wir sprechen heute über den Konstruktivismus. Mein Name ist Zita Bauer und ich begrüße ganz herzlich bei mir Fritz Sager, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bern. Hallo, schön bist du hier.
Hallo, freut mich auch hier zu sein.
Es ist diese Tage ja um die 30 Grad. Gestern habe ich zu einem Kollegen gesagt, so schön dieses Sommerwetter. Und er reagierte völlig anders und meinte, es ist viel zu heiß, ich halte das kaum aus. Wie geht's dir mit den 30 Grad?
Ich finde es auch ein bisschen warm.
Ja.
Aber an sich schätze ich es auch, wenn es ein bisschen schön ist.
Es ist unterschiedlich für unterschiedliche Menschen. Es gibt auch wieder andere, die dieses Wetter beängstigend finden, weil es für sie sehr an Klimawandel erinnert oder der Klimawandel sehr präsent ist, vielleicht auch durch die Arbeit beispielsweise. Aber eben dasselbe Wetter oder 30 Grad, unterschiedliche Wirklichkeiten. Und hier beginnt eigentlich eben, worüber wir heute sprechen, der Konstruktivismus, diese Theorie. Würdest du auch sagen, es sind große Fragen, die wir heute besprechen?
Es sind sehr große Fragen, ja, tatsächlich. Es ist die Frage, wie wir definieren, was eigentlich ist und wie die Welt ist und ob wir uns darauf einigen können, auf eine gemeinsame Sicht, wie die Welt ist.
Dann haben wir diesbezüglich schon mal eine gleiche Realität. Wir erachten diese Fragen als groß. Bevor wir jetzt darüber sprechen, welche Rolle der Konstruktivismus in deinem Feld der Politikwissenschaft spielt und auch warum du ihn immer kritischer gegenüberstehst, diesem Konstruktivismus, gehen wir kurz auf die Theorie ein.
Die Theorie.
Der Konstruktivismus. Warum es keine Wirklichkeit gibt. Ein Gedankenexperiment. Wenn wir alle morgen früh aufwachen und glauben, dass es die Schweiz nicht mehr gibt, dann gibt es sie nicht mehr. Denn alles, auf das die Schweiz aufbaut, Willensnation, direkte Demokratie, Pünktlichkeit, Wilhelm Tell sind letztlich Überzeugungen und keine Wirklichkeiten, behauptet der Konstruktivismus. Konstruktivismus kurz gefasst, die Welt ist, was wir glauben, dass sie ist. Denn ist es nicht so, dass die Welt rosarot erscheint, wenn wir verliebt sind, die gleiche Welt aber tiefschwarz wird, wenn wir am Boden liegen? Es gibt also keine Wirklichkeit. Wir stellen sie lediglich her. Wir konstruieren sie. Der Konstruktivismus ist eine Verästelung der Erkenntnistheorie, in der es um die Entstehungsprozesse von Erkenntnis geht. Und der Merksatz dazu, was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern was wir sind. Der Konstruktivismus hat seine Wurzeln in der Philosophie, Psychologie und auch Soziologie. Bekannte Wegbereiter sind der österreichische Philosoph Paul Watzlawick und auch der Schweizer Biologe und Entwicklungspsychologe Jean Piaget. Fritz Sager, du bist ja Politikwissenschaftler. Welche Rolle spielt der Konstruktivismus in der Politikwissenschaft?
In der Politikwissenschaft spielt der Konstruktivismus einerseits eine analytische Rolle, aber wird auch immer stärker zu eigentlich einem Gegenstand unserer Analyse, um Politik überhaupt zu verstehen. Vielleicht begriffshistorisch oder disziplinenhistorisch das kurz einzuordnen, ist die Politikwissenschaft grundsätzlich ein nahezu positivistisches Fach. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass es eine Realität gibt und dass wir die erfassen können. Das ist auch über lange Zeit hinweg die Grundlage von Wissenschaft generell gewesen.
Also der Positivismus kann als quasi Gegenstück zum Konstruktivismus verstanden
werden.
Das
kann man als Gegenstück verstehen, genau. Und als Wissenschaft, die sich nach diesen naturwissenschaftlich geprägten Standards halt orientiert, ist das wie eine Voraussetzung, dass man mit Objektivität arbeiten kann. Man braucht Daten, mit denen wir danach eine Wirklichkeit beschreiben können. Das heißt aber auch, wir müssen auch daran glauben, dass es diese Objektivität gibt, dass diese Daten tatsächlich unsere Realität abbilden, also dass, wenn dieses Mikrofon hier ist und ich sehe das und ich spreche rein, dass es das auch tatsächlich gibt.
Also man kann die Wissenschaft als Verfahren sehen, mit dem eben unterschiedliche Beobachter und Beobachterinnen zu einem oder zu den gleichen Ergebnissen kommen. Mhm. Und damit ist es ein einerseits faszinierendes Verfahren und andererseits eben auch eine Möglichkeit, um eben objektive Fakten zu ergründen.
Genau, um sie festzustellen, um Diagnosen zu erhalten, um Lösungen zu erarbeiten. Und das ist für uns sehr wichtig im Alltagsleben, dass die physischen Gesetze tatsächlich Gesetze sind, die überall gelten. Die Frage ist, gilt das denn auch für die gesellschaftliche Realität? Und hier stellt die Sozialwissenschaft generell halt fest, dass nein, der Mensch funktioniert nicht genau gleich wie ein physisches Gesetz. Und der Konstruktivismus hilft uns hier zu verstehen, warum eben gesellschaftliche Phänomene nicht gleich funktionieren wie beispielsweise naturwissenschaftliche Phänomene oder physische Gesetze.
Und das ist eben, weil Menschen an Erzählungen glauben, Vorstellungen haben, Interpretationen, Gruppenprozesse stattfinden. Oder warum ist das so?
Die Grundlage für unser Verständnis von Gesellschaft, die anders funktioniert als Physik, ist das sogenannte Thomas-Theorem. Das stammt von 1928 und es besagt, dass wenn Menschen Situationen als wirklich definieren, dann sind diese Situationen in ihrer Konsequenz auch wirklich. Und das bedeutet, es gibt keine objektive Erkenntnis, die direkt eine Konsequenz hat, sondern es steht immer eine Interpretation dazwischen.
Auch wenn die Situation an sich falsch ist, aber Menschen sie als richtig oder real definieren, oder vielleicht du
schaust schon bei mir. Ich schüttle den Kopf, weil du falsch gesagt hast. weil falsch gibt es eben nicht.
Ja,
das, also die Aussage ist, ja, wir können einfach unterschiedlich, wir können eine Situation ganz unterschiedlich wahrnehmen. Unser Verhalten definiert sich über unseren Filter. Das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Das ist, wer wir sind, nicht was ist. Wenn ich sage, die Zuwanderung in der Schweiz ist ein Problem, weil der Zug ist voll, dann habe ich eine andere Haltung und verhalte mich anders, als wenn ich sage, die Zuwanderung in der Schweiz ermöglicht mir mein gutes Leben, weil es ist ein starker Wirtschaftsfaktor und mein Vater wird gepflegt im Altersheim von Leuten, die zugewandert sind und nicht von Schweizerinnen und Schweizer. Und dann habe ich eine positive Haltung dazu und dann verhalte ich mich ebenfalls anders. Also das gleiche Phänomen kann ich unterschiedlich wahrnehmen und das hat natürlich politische Konsequenzen.
Und hier, wir sind ja im Museum für Kommunikation, ist dann eben auch der Bezug zur Kommunikation. Weil wenn ich eben zum Beispiel glaube, Zuwanderung ist ein Problem, dann kommuniziere ich auch anders, verhalte mich anders.
Das ist ein kommunikativer Akt. Das ist ein kommunikativer Akt, weil wenn ich in einer Demokratie Mehrheiten brauche, dann muss ich diese Mehrheiten generieren. Und wenn ich weiß, dass es keine Wahrheit gibt, sondern dass ich diese Wahrheit eigentlich konstruiere, dann habe ich hier eine kommunikative Möglichkeit, diese Wahrheit mitzugestalten und versuche damit, den Menschen, die danach über eine Entscheidung abstimmen, ein bestimmtes Bild mitzugeben und versuche das natürlich auch zu prägen. Und das ist nichts Neues, sondern du hast am Anfang gesagt, wenn wir uns darauf einigen, dass es die Schweiz nicht gibt. Aber was ist denn die Schweiz? Und all die Klischees, die du aufgeführt hast, das sind natürlich alles Wahrnehmungen von uns, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass wir pünktlich sind, dass wir, was sind wir noch alles?
Wilhelm Tell war, glaube ich, noch ein Beispiel.
Alle diese Mythen, das sind ebenfalls Gegenstände von Interpretationen. Waren wir immer ein freiheitsliebendes, autonomes Land oder waren wir immer global vernetzt und eigentlich darauf angewiesen, dass wir mit dem Umland genauso gut auskommen, egal ob sie jetzt, miteinander verfeindet sind oder nicht?
Und diese Elemente, diese Erzählungen, die sind aber auch identitätsstiftend im Sinne von, die halten eine Gruppe zusammen oder schaffen
das
eine.
Das ist unsere Identität. Wir einigen uns darauf, wir einigen uns auf eine Geschichte, wir einigen uns auf eine eben Konstruktion und diese Konstruktion ist danach unsere Realität, weil wir verhalten uns danach.
Und diese Konstruktionen sind Elemente, die ihr eben auch im Rahmen der Sozialwissenschaften und der Politikwissenschaft auch analysiert.
Das ist für uns etwas sehr Wichtiges. Beispielsweise, es gibt verschiedene Facetten, aber wenn du eine öffentliche Politik, sei es Gesundheitspolitik, sei es Umweltpolitik, sei es Energiepolitik, sei es Wirtschaftspolitik, wenn du ein öffentliches Politikfeld nimmst, dann können wir das eigentlich als etwas sehr Technisches anschauen. Also etwas wie ein Ingenieur oder eine Ingenieurin eine Maschine baut, bauen wir eine Politik. Und über lange Zeit wurde das so verstanden. Nämlich, es gibt diese Situation, also wir haben zu wenig Wirtschaftswachstum. Also suchen wir uns bestimmte konjunkturfördernde Maßnahmen, steuerlicher Art, wir ziehen Betriebe an oder wir lockern den Arbeitnehmendenschutz oder verschiedene Maßnahmen, wir senken die Steuern. Und die funktionieren dann wie ein Antrieb in der Maschine, damit danach das Problem gelöst ist. Das kann man sehr naturwissenschaftlich, das kann man sehr technisch anschauen, wie ein Gesetz, wie eine Maschine. Die Realität ist aber, wir interpretieren das hinein. Es ist eine Erzählung. Also wir haben tatsächlich eine Geschichte, wir haben einen Kontext, aber dann müssen wir die Menschen überzeugen davon, von dieser Politik. Und wenn wir eine Abstimmung haben, dann sehen wir das direkt vor uns, wie uns Geschichten erzählt werden, wo gesagt wird, diese oder jene, das sind Opfer, denen müssen wir helfen. Diese oder jene, das sind die Bösewichte, die müssen wir ausschalten oder die müssen wir kontrollieren. Wir sind die Helden, wir sind die Guten, dann gibt es eine Moral dieser Geschichte. Und so kann man eine öffentliche Politik ganz anders erzählen, unterschiedlich erzählen, in Konkurrenz zueinander erzählen. Aber das ist ein völlig anderer Zugang, als wenn wir das einfach als Maschine, als Ingenieurkunst wahrnehmen.
Also Politik ist eigentlich, Menschen mit Erzählungen zu überzeugen.
Genau. Das machen Politikerinnen und Politiker intuitiv so. Weil man wird meistens Politikerin oder Politiker, weil man gut mit Menschen umgehen kann. Auch wenn man das Klischee der machttrunkenen Politikerinnen und Politiker vor sich hat, dann hat das auch einen sozialen Aspekt, weil Macht ist letztlich auch eine soziale Interaktion. Und wenn wir Politikerinnen und Politiker anschauen, dann können wir eigentlich zwei Kategorien unterscheiden. Die einen haben ein inhaltliches Anliegen. Sie wollen eine gute Gleichstellungspolitik, sie wollen eine abgeschottete Schweiz. Sie haben ein inhaltliches Ziel, das sie erreichen wollen. Und um das zu erreichen, brauchen sie eben Entscheidungsmacht, brauchen sie Einfluss. Um diesen Einfluss zu erreichen, brauchen sie den Kontakt mit den Menschen, damit sie ihre Position unterstützen. Bei der zweiten Kategorie hat sich das zweite verselbstständigt. Die wollen eigentlich einfach Einfluss. Das ist nicht so ganz einfach zu trennen. Manchmal wechselt es vom einen ins andere. Grundsätzlich sind die meisten so gestrickt, dass sie eigentlich ein inhaltliches Ziel haben. Also durchaus politikgetriebene Menschen sind. Das Wichtige ist, bei beiden ist die Voraussetzung für den Erfolg, dass sie die Leute erreichen. Beide brauchen diese Fähigkeit, beide Typen brauchen diese Fähigkeit, eben eine Realität zu konstruieren, wobei dann die Frage ist, wie stark können wir es denn überhaupt konstruieren und gibt es denn tatsächlich überhaupt keine Realität mehr, auf die wir uns noch berufen können?
Und da ist eigentlich, da knüpft auch deine Sorge an oder beziehungsweise du beobachtest, dass diese Erzählungen immer weniger mit einer ja, gemeinsamen Realität zu tun haben. Also du sagst, diese gemeinsame Realität kommt uns abhanden. Was waren ausschlaggebende Momente, die dich dieser Entwicklung gegenüber kritisch einstellen ließen?
Wir können das durchaus auf die Person von Trump einkochen. Und wenn wir die Analogie oder den Bogen zurückschlagen an den Anfang, wo du gesagt hast, es ist heiß draußen und das ist etwas Schönes für die einen, das ist etwas Bedrohliches für die anderen, dann haben wir aber immer noch die Einigung, dass es heiß ist. Also wenn ich jetzt das Thomas-Theorem nehme, wenn ich jetzt rausgehe und sage, es ist kalt, aber es ist 30 Grad, dann muss ich mich schon sehr gut davon überzeugen, dass meine Realität die tatsächliche ist. Also ich bin dann wirklich in starkem Widerspruch zur Realität, die ich vorfinde, weil ich schwitze. Und wenn ich mich dafür entscheide, dass es kalt ist, dann müsste ich ja frieren. Also da braucht es dann sehr viel Selbstüberzeugung. Trump hat das geschafft, indem er sich mehr oder weniger komplett gelöst hat von einer objektiven, feststellbaren Realität, wie auch immer die Erkenntnis philosophisch fassbar gemacht wird. Aber Trump hat sich zum Programm gemacht, reine Behauptungen aufzustellen, mit denen er sein Programm rechtfertigt. Und diese Behauptungen, die lassen sich hervorragend widerlegen, aber es spielt keine Rolle mehr. Es scheint tatsächlich keine Rolle mehr zu spielen. Er kann Wirtschaftsaussagen machen, er kann Aussagen machen über wie viele Leute bei seiner Inauguration waren, die widersprechenden Fotos, die widersprechenden Zahlen, die widersprechende Konjunktur, die widersprechen allem, was real ist. Aber es scheint kein Problem mehr zu sein für die Leute. Also die Leute scheinen sich hier wirklich diesem Glauben hinzugeben. Und da denke ich, haben wir tatsächlich ein gewisses Problem. Also ich denke, wir haben jetzt Phasen durchgemacht in der jüngeren Vergangenheit, wo es tatsächlich lebensgefährlich wurde, wenn man Fakten nicht mehr als Fakten anerkennt.
Und wie erklärst du dir, dass das möglich wurde, eben dass Trump sich diese alternativen Fakten schafft und sie von einer Gruppe, die groß genug ist, geglaubt wird? Also das erinnert ja an Pippi Langstrumpf. Es tut mir leid für Pippi Langstrumpf, aber ich mache mir die Welt, mir wie sie mir gefällt. Ich mag Pippi Langstrumpf, aber...
Es ist die Pippi Langstrumpf, ja. Vielleicht verschiedene Gründe. Ein Phänomen, das wir kennen, ist das sogenannte Präventionsparadox. Das ist jetzt vielleicht etwas... technisch gesprochen, aber das Präventionsparadox bedeutet, dass je besser eine Vorbeugung funktioniert, umso weniger präsent ist das Problem, das vorgebeugt wird, und umso weniger verstehen dann die Leute, dass die Prävention wichtig ist. Also nehmen wir die Masernimpfung. Die Masern wurden sehr gut kontrolliert durch die Einführung dieser Impfung. Oder sogar Polio. Polio wurde eigentlich ausgerottet in der Schweiz. Es gab keins mehr. Masern gab es immer noch. Aber je besser diese Prävention gewirkt hat, je besser diese Wirkung der Impfung war, umso weniger hatten die Leute das Gefühl, sie müssen sich impfen lassen oder ihre Kinder müssen sich impfen lassen. Und umso schwieriger war es, sie davon zu überzeugen, dass Masern gefährlich sind. Weil es gibt ja keine mehr, niemand hat sie ja mehr. Und wenn dann ein Maserfall kam, dann war die Chance da, dass der überhaupt nicht schlimm war. Und das war dann wieder eine Bestätigung, dass es keine Impfung braucht. Wir haben jetzt einen Impfkritiker als amerikanischen Gesundheitsminister und wir haben maserntote Kinder. Und das ist eben eine Realität, die dann plötzlich ja, mit voller Wucht zurücksteckt und die man dann nicht mehr mit dem Sozialkonstruktivismus ändern kann, weil ein totes Kind ist dann ein totes Kind.
Ja. Und es wird dann aber eben durch andere Erzählungen quasi gerade gebeugt. Also weil es gibt ja doch schon auch Themen, die die Menschen jetzt in der USA direkt betreffen, wie Armut. Mhm. Und da könnte man sagen, ja, aber da funktioniert dieses Präventionsparadox in dem Sinne nicht mehr. Da gibt es dann einfach eine andere Erzählung, warum diese Armut herrscht.
Also bei der Armut ist es vielleicht nicht so eindeutig, weil Armut gab es auch vorher und Armut ist natürlich, das passt in die Erzählung der Selbstverantwortung. Und also in Amerika ist das, der American Dream ist natürlich sehr stark. Das gehört zur nationalen Identität, das gehört zur nationalen Erzählung, dass man eben keinen Staat will, der interveniert, sondern dass jeder seines eigenen Glückes Schmied oder Schmiedin ist. Und dann ist halt die Armut ein selbstverschuldetes Schicksal und das wird in europäischen Sozialstaaten anders angeschaut. Aber das ist auch eine Erzählung. Aber es ist eine wirkmächtigere Erzählung als wenn es dann eben um ganz konkrete, fassbare Probleme geht. Wenn du heute die offenen Drogenszenen wieder erlebst, die wir in den Städten jetzt plötzlich wieder vor uns haben, dann ist das eher wieder so ein Fall, wo in den 90er Jahren die Schweiz extrem erfolgreich war mit ihrer Drogenpolitik. Und zwar so erfolgreich, dass die offenen Drogenszenen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind. Und entsprechend hat man auch die Maßnahmen wieder runtergefahren, weil man wusste gar nicht mehr, wozu man die dann eigentlich macht. Jetzt kommen neue Drogen und plötzlich haben wir plötzlich wieder eine Situation, die wir uns nicht gewohnt sind und die wieder eine neue Erzählung braucht.
Also dass dieses Präventivparadox, das sich auf verschiedenste Situationen anwenden lässt.
Genau.
Und jetzt in Bezug auf Klimawandel, also wir hatten das Thema vorher schon, da ist Trump ja auch ein gutes Beispiel für alternative Fakten. Mhm. Wie erklärst du dir da die Akzeptanz dieser?
Das ist
auch eine große Frage.
Ist ein bisschen schwierig. Also vielleicht muss man sagen, es gibt Themenkonjunkturen. Es gibt Themen, die haben eine höhere Präsenz. Es gibt auch Themen, die ermüden die Leute. Und beim Klima hatten wir Ende der 10er Jahre ein sehr hohes Bewusstsein, einen sehr großen Willen auch, gegen den Klimawandel anzugehen. Es kam langsam das Bewusstsein auf, dass es tatsächlich langsam zu spät ist, dass wir jetzt agieren müssen. Und mit Covid und Kriegen und internationalen Spannungen und Wirtschaftskrise wurde dieses Thema wieder zurückgedrängt. Und das ist vielleicht weniger eine Frage des Konstruktivismus als einfach der Themenkonjunktur. Aber der Versuch, das Thema wieder auf die Agenda zu bringen, funktioniert natürlich über Geschichten, über das Schaffen von Realitäten, auch darüber, dass man wieder in Erinnerung rufen will, dass auch die heutigen Krisen eben einen Klimaaspekt haben, dass wir uns nicht eine Gesundheitskrise unabhängig vom Klimawandel erklären können, dass die Verteilkonflikte dass das einen sehr stark umweltpolitischen Aspekt hat, dass die Ressourcenfrage mit dem Klimawandel zu tun hat, aber diese Geschichten wieder in das dominante Erzählkonstrukt hineinzubringen, ist nicht ganz einfach, wie wir jetzt gerade sehen.
Aber da wäre dann wieder quasi sich den Konstruktivismus als Theorie, wie Menschen wie Menschen handeln und denken, sich das würde dann wieder darauf basieren.
Darauf basieren. Beim Klimawandel ist es schon so, dass die objektiven Fakten, wenn wir die behaupten können, dass die einen schweren Stand haben, weil sie eben so für uns auch weit weg sind.
Ja.
Oder der Kausalzusammenhang, dass unser Verhalten zu diesem heißen Sommer führt, der bedarf eines bestimmten Willens, sich da mal reinzudenken.
Also es sind Dimensionen, die wir als
die sind
Mensch
für uns auch
schwieriger fassen können. Ja. Ja.
Und da braucht es vielleicht auch klarere Geschichten. Oder im Moment wird viel über Platten wieder berichtet mit dem Felssturz, der auf den zurückgehenden Permafrost zurückzuführen war, was dann zu diesem Felssturz geführt hat. Und das ist natürlich eine Folge des Klimawandels, aber dass das jetzt mit meinem Flugverhalten zu tun hat, das ist natürlich schon ein großer Schritt, das dann für sich auch so wahrzunehmen.
Kommen wir nochmals kurz auf dieses Konstruktivismus als politische Waffe oder auch als Missbrauch, eben Trump und Co., die sich eine Welt schaffen, wie sie ihnen gefällt. Welche Rolle spielt da das Internet? Das interessiert mich noch. Und soziale Medien, Echokammer-Effekt, also dass man immer wieder sich bestätigt durch auch algorithmische Mechanismen. Welche Rolle spielt das Internet?
Das spielt natürlich eine immense Rolle. Also diese ganzen Echokammern, die du erwähnt hast, die fördern natürlich das Wohlsein in diesen Geschichten, und man muss sich dann gar nicht mehr darüber hinaus informieren. Und seien es auch noch so absurde Geschichten wie die Verschwörungstheorien, die sind in sich geschlossen, und wenn man sich da reingegeben hat, dann lebt man eigentlich ja in diesem System, ohne dass man sich noch gedrängt fühlt, darüber hinaus alternative Erklärungen zu suchen. Vielleicht, was interessant ist, ist die Nutzung von KI-generierten Bildern, die Trump sehr aktiv verwendet, oder mit sich als Jesus, mit sich als Papst, mit sich als Superman, also all diese Superkraftbilder. Diese virtuelle Realität, die da geschaffen wird, ist natürlich, wenn man im Konstruktivismus denkt, ist das wie der Beleg, dass die konstruierte Welt tatsächlich existiert. Oder wenn wir nicht mehr den Bildbeweis haben, sondern der Bildbeweis ist genauso manipulierbar oder verhandelbar wie eine Erzählung, dann fällt es mir natürlich noch schwerer, mich auf eine bestimmte Realität zu einigen, die ich bis anhin greifen konnte. Jetzt kann ich sie nicht mehr greifen, weil alles ist eigentlich möglich. Und das wurde ja auch über lange Zeit vorbereitet. Wenn wir da die Superheldenfilme anschauen, die gibt's ja nicht erst seit KI, die gab's schon lange vorher, aber da fliegen die Leute rum, da haben die Leute Superkräfte, da kann ein Held gegen eine ganze Armee gewinnen. Das bleibt mir natürlich schon so im Kopf hängen, wenn ich gar nicht mehr mit der realen Welt konfrontiert bin, weil ich eben in Friedenszeiten lebe. Ich weiß gar nicht mehr, wie so ein Konflikt funktioniert. Und dann kann ich mich auch als amerikanischer Präsident als ein solcher Superheld inszenieren.
Das ist jetzt interessant. Also du sagst eigentlich, dass all diese Bilder, die wir geschaffen haben, eben unter anderem durch die Filmindustrie und auch die technologischen Entwicklungen und Möglichkeiten, die es da gab in den letzten Jahrzehnten, dass wir dadurch eigentlich schon ein bisschen ja vorbereitet oder trainiert wurden, um mit eben Bildern, die überhaupt erst eine solche alternative Realität ermöglichen.
Ja, das würde ich schon sagen, ja.
Und dann sind wir eben wieder bei diesem Thomas Theorem, das du erwähnt hast, eben, dass wenn Menschen Situationen als real definieren, dann sind sie in ihren Folgen real. Du hast das vorhin als Problem definiert, eben, dass der Konstruktivismus als politische Waffe benutzt wird. Was sind denn die Konsequenzen? Was befürchtest du?
Ich befürchte tatsächlich politische Entscheide, die nicht mehr auf unsere Probleme abgestimmt sind.
Oder vielleicht war meine Frage sogar fast zu fest in der Zukunft, weil wir sehen das jetzt schon, oder?
Ja. ich befürchte eine bestimmte Verantwortungslosigkeit. Ich möchte es aber nicht dramatisieren und auf die heutige Zeit reduzieren, weil die Narrative, die gab es schon vorher. Man hat schon vorher Welten geschaffen durch Erzählungen. Heute ist es vielleicht mehr so, dass wir nicht darauf vorbereitet sind, dass es immer so weitergeht, wie es bisher war.
In den letzten 50 Jahren. Ja.
Wir lebten in einer sehr, sehr friedlichen Ausnahmezeit, wo es uns allen sehr gut ging, mal übers Gesamte gesehen. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass wir davon ausgehen, dass es so ist. Aber vielleicht ändern sich diese Zeiten und wir müssen uns wieder auf etwas harschere Realitäten einstellen. Siehe Klimawandel, das ist ein physisches, ein reales Problem. Und das sind Probleme, die dann halt wieder eine gewisse objektive Realität brauchen. Weil diese Realität schlägt dann auf uns zurück und wir können sie nicht besiegen mit KI-generierten Bildern. Sondern wir müssen die realen Probleme dann doch angehen. Und ich bin mir vollständig bewusst, dass wenn ich von realen Problemen rede, dass ich damit auch wieder mit sozial konstruierten Problemen zu tun habe. Aber vielleicht sollte man sich wieder verstärkt auf eine Realität einigen können, die nicht nur eine Erzählung ist, sondern die tatsächlich eine greifbare Realität darstellt.
Also kann man das auch wie als ein bisschen Ernüchterung sehen, auch bezüglich der Möglichkeiten der Wissenschaft, weil man lange sehr fest davon ausging, dass die Wissenschaft uns eben diese Basis bietet.
Die Wissenschaft ist eben selber auch ein bisschen Opfer von sich selber. Und zwar im Anspruch, die Realität zu kennen und vielleicht zu stark zu ignorieren, dass nicht eine gesamte Gesellschaft die gleiche Realität sieht. Und im Bewusstsein, dass Bürgerinnen und Bürger eine völlig andere Wahrnehmung einer Situation haben können, als wir Expertinnen und Experten in unserem Fachgebiet das belegen können mit empirischen Daten. Also bei Covid war das ja ganz, ganz, ganz extrem, dass verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja quasi ein bisschen verzweifelt sind daran, dass sie doch die Daten hatten, dass sie doch belegen konnten, was die Situation ist, dass sie auch Lösungen hatten, über die man debattieren konnte, aber grundsätzlich hatten sie auch Wissen dazu, wie man diese Situation, diese Infektionskrankheit angehen kann, aber nicht durchdrangen. Und zwar nicht durchdrangen, weil halt völlig alternative Wahrnehmungen der Realität bestanden und gewisse Bevölkerungsteile sich auch komplett davon abgekoppelt hatten, was eine Realität war, die Tote gefordert hat. Und da ist es vielleicht schon eine Lehre, dass man das ernst nehmen muss. Also oder die Betitelung der Covidioten ist auch wieder, das ist auch wieder eine Realität, die ich schaffe.
Und das nimmt dann eben das auch nicht ernst.
Das nimmt das auch nicht ernst, ja.
Also geht es wiederum quasi das konstruktivistische Handeln und Denken der Menschen ernst zu nehmen und auch mit in die Analyse mit einzubeziehen, aber auch achtsam zu sein, wie eben Konstruktivismus als politische Waffe missbraucht wird. Mhm. Und was du vorhin gesagt hast in Bezug auf, ja, wir haben jetzt 50 Jahre quasi ein bisschen in einer Traumwelt oder ja.
Es war nett, oder? Also.
Gelebt, das macht ja wie auch Angst, das dann so zu hören. Und ist ja auch eine, oder kann Angst machen. Und das ist aber ja auch wieder eine Erzählung. Mhm. Und wir können ja auch eine andere Erzählung schaffen, nämlich dass es Hebel gibt, dass es Lösungsansätze gibt, dass es Menschen und Initiativen gibt, die eben dem entgegenwirken. Wo siehst du da Beispiele? Wo siehst du Hebel dafür?
Also es gibt diese großen Meta-Erzählungen, die Erzählung des Untergangs beispielsweise. Das ist nicht die Erzählung, die ich eigentlich hier bringen wollte, aber die Erzählung des Untergangs ist, wenn wir so weitermachen, sind wir verloren. Das ist eine Drohkulisse, die funktioniert, also wenn ich jetzt nochmal Trump nehmen darf, aber die war ja schon interessant, dass am Ende von Bidens Amtszeit ging es Amerika hervorragend, alle Wirtschaftsdaten gingen hinauf, sie waren international gut eingebunden. Es war eigentlich alles wunderbar, aber Trump schaffte es, einen Untergang zu malen und sich dann als Retter von diesem Untergang zu präsentieren. Und es hat funktioniert. Also das können wir nicht anders darstellen, als er hat die Mehrheit erhalten und es hat funktioniert. Es gibt Gegenerzählungen, beispielsweise gibt es eine Gruppe, ja, die haben so wie eine, das ist fast schon eine eigenständige Disziplin in der Wissenschaftskommunikation geworden, die im historischen Vergleich einfach aufgrund von empirischen Daten sagen kann, schau, Kindersterblichkeit weltweit war noch nie so gering. Armut weltweit war noch nie so gering. Hunger weltweit war noch nie so gering. Also sie bringen ganz viele Fortschrittsinformationen und das ist natürlich auch eine Erzählung, weil ich wähle dann einfach das aus, wo ich sage, es geht der Menschheit viel besser als im Mittelalter, es geht ihr aber auch viel besser als vor 200 Jahren. Wir sind sehr, sehr viel weiter und das ist eine positive Erzählung, die man dann natürlich wiederum verwenden kann und sagen, jetzt wird das bedroht durch jemanden, der uns eben die Gesundheitsversorgung zusammenkürzen will oder der uns die wirtschaftliche Entwicklung unterbindet. Aber hier gibt es unterschiedliche Metanarrative, die hier im Umlauf sind.
Wie sagst du als Wissenschaftler und eben Bürger einer demokratischen Gesellschaft dafür, dass du nicht in eine Bubble oder eben alternative Realität eintauchst oder stecken bleibst? Oder ich weiß nicht, wie man das sagen könnte.
Vielleicht eine Kombination von einem vielleicht etwas naiven Wissenschaftsglauben. Ich bin tatsächlich einer, der den Life Sciences, den Naturwissenschaften, den physischen Gesetzen sehr viel Vertrauen schenkt. Im Bewusstsein, dass das auch nicht immer alles so sicher ist, wie wir meinen. Aber grundsätzlich bin ich hier sehr willens, meinen Kolleginnen und Kollegen zu vertrauen, dass das, was die machen, sehr seriös abgestützt ist und dass ich mich darauf verlassen kann. Also das ist vielleicht mal von Erkenntnisseite her habe ich einen Hang zur objektiven Erkenntnis oder zumindest den Willen. Ich möchte, dass ich eine objektive Realität fassen kann, weil sonst bin ich ein bisschen verloren in den Narrativen. Und das Zweite ist, ich versuche mir einen grundsätzlichen Optimismus vorzugeben. Also ich bin kein Anhänger der Story of Decline, sondern ich möchte eigentlich immer das Positive sehen. Und das ist eine Haltung, die man sich manchmal erarbeiten muss, weil manchmal ist es nicht so einfach. Aber grundsätzlich habe ich schon das Lebensmotto, es wird alles gut.
Ist das auch das, was du, weil das wäre meine letzte Frage, was wir als Individuen, als Menschen, als ZuhörerInnen dieses Podcasts auch jetzt mitnehmen können, weil es sind riesige Fragen, oder? Und manchmal können die auch etwas lähmend sein. Aber was kann ich als Einzelperson tun, um auch solchen Entwicklungen entgegenzuhalten oder eben für das Miteinander, das auch demokratische Miteinander, mich da zu beteiligen?
Also vielleicht auf individueller Ebene, wenn wir das Thomas-Theorem anerkennen, dass die Art und Weise, wie ich eine Situation wahrnehme, darüber entscheidet, wie ich mich verhalte und damit wird's real, dann habe ich ja die Wahl. Dann habe ich ja die Wahl, das negativ zu sehen oder positiv zu sehen. Und wenn das meine Realität danach bestimmt, dann würde ich sagen, positiv sehen ist besser als negativ sehen, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es der Dialog, ist es, wir müssen unsere Sichtweise, wenn wir dafür einstehen wollen, müssen wir weitertragen, müssen wir im Austausch vielleicht auch andere überzeugen, dass nein, es ist nicht alles schlecht, nein, es gibt die Möglichkeit zum Besseren, nein, wir kommen voran. Das ist das Geheimnis von Erzählungen, dass wir sie jemandem erzählen. Wir müssen sie nicht nur uns selber erzählen, sondern die Gesellschaft sollte sich auf eine positive, optimistische, vorwärtsgewandte Erzählung einigen können. Und die kriegen wir nur hin, wenn wir sie zusammen im Dialog führen.
Wir beenden dieses Gespräch mit diesem Plädoyer für den Austausch, den Austausch unserer Wirklichkeiten, individuellen Wirklichkeiten. Vielen Dank, Fritz Sager, für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Challenge.
Hey Mia, ich habe das Gespräch mit dem Fritz Sager über Konstruktivismus gehabt und da kommt meine Challenge für dich. Du nach einer Alltagssituation, nach einem Anlass, nach einem Erlebnis, zusammen mit einer Person, die das auch erlebt hat, eure Realität austauschen. Also, was ist passiert? Was habt ihr wahrgenommen? Was findet ihr wichtig? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Und könnt eure individuellen Realitäten miteinander teilen und abgleichen, weil es gemeinsam, weil es unterschiedlich ist.